Freie, Kosovo, Entenhausen, Hess, überall. Carsten Wieland, Politologe und Nationalismusexperte, derzeit Mitarbeiter der Konrad-Adenauer-Stiftung. Guten Tag.
Guten Tag.
Sie haben für die deutsche Presseagentur einen ausführlichen Hintergrundbericht über den neuen Ethnonationalismus in Europa geschrieben. Dafür sind Ihnen alle journalistischen Kollegen sicherlich sehr dankbar. Am Ende des Kalten Krieges entstanden im ehemaligen Ostblock nicht wie 1990 oder 1989 eigentlich gedacht und gehofft lauter friedliche Demokratien. Es entstand stattdessen ein neuer Nationalismus und den nennen Sie Ethnonationalismus. Was ist das für ein Phänomen?
Der Ethnonationalismus hat als Grundlage oder als Idee, dass Menschen, die eine gewisse Ähnlichkeit haben, ob das Sprache ist, ob das eine vermeintliche Abstammung ist oder ob das andere kulturelle Gegebenheiten sind, dass diese Menschen in einem Staat leben sollen, also in einem Staatsgebilde. Die grundlegende Idee ist eigentlich, Menschen, die gewisse Ähnlichkeiten haben, gewisse Herkunft haben, müssen auch gleichzeitig gemeinsame politische Interessen haben. Das ist so etwa der Punkt. Und deswegen sollten die Menschen auch in einem Staat leben. Das ist der Ethnonationalismus. Das Gegenmodell ist im Prinzip das französische Modell. Man hat bereits einen Staat und Menschen, die in diesem Staat leben, sind Franzosen, die in Frankreich geboren werden beispielsweise. Und diese Menschen teilen eine gemeinsame Rechtsauffassung, ein gemeinsames Demokratieverständnis. Es geht also weniger um Gefühle, um Emotionen, um Nationalismus, sondern es geht eigentlich darum, dass man einen gemeinsamen Wertekodex teilt, nicht also unbedingt die Abstammung, Blutabstammung hat, wie das deutsche Konzept zum Beispiel.
Ja genau, die Deutschen sind also Ethnonationalisten.
Das deutsche Nationsmodell ist ein Ethnonationalismus, ja. Und das ist dieses Modell, das sich in Osteuropa nach dem Fall der Mauer oder nach dem Zerfall des Ostblocks ganz stark nochmal also ein Revival erfahren hat.
In Tschechien und in der Slowakei, also beim Zerfall der Tschechoslowakei, ging das friedlich. Aber in Ex-Jugoslawien ging das nicht friedlich. Was ist der grundsätzliche Unterschied?
Der Unterschied ist, ob es natürlich auch nach außen hin eine Unterstützung gibt, die unstreitbar ist. Also in der Slowakei hat man keinen Widerstand auch geleistet. Es war ein demokratisches Unterfangen, es wurde gewählt, es war also ein Premierminister, der das Land teilen wollte, der quasi Premierminister in der Slowakei werden wollte und das auch durch die Bevölkerung, durch Wahl und durch eine friedliche Wahl durchgesetzt hat und gleichzeitig die Tschechen sich nicht gewalttätig dagegen gewehrt haben. Das war eben anders in Jugoslawien, da hat die Europäische Staatengemeinschaft ziemlich vorschnell Slowenien und Kroatien anerkannt, ohne dass diese beiden neuen Staaten Minderheitenrechte in ihrem neuen Staatengebilde verwirklicht hatten. Und das hat dann zu dieser Kettenreaktion geführt. Wir kennen das noch, wenn wir uns erinnern, dass die Krainer-Serben dann, die in Kroatien lebten, plötzlich ihre Republik ausgerufen hatten, weil sie sich quasi auch so als Gegenreaktion, als Schutzmechanismus gegen den kroatischen Nationalismus aufgelehnt haben. So gab es eben diese Kettenreaktion. Und wenn wir jetzt den Kosovo anschauen, Kosovo, dieses Problem ist quasi eine Altlast, eine ideologische Altlast aus den 90er Jahren. Ein Problem, das sich jetzt verzögert eskaliert. Der Zerfall Jugoslawien war diese Kettenreaktion in der Kosovo das letzte Glied ist. Wir haben also jetzt quasi diese Erbschaft aus den 90er Jahren, wo sich in immer kleinere Einheiten das Land zersplittert hat und ein Nationalismus als Gegennationalismus des anderen, aber alles in der Form des Ethnonationalismus sich vollzogen hat.
Wobei da Völker entstanden sind, von denen wir vorher noch nie was gehört hatten. Also gut, dass es Serben gibt und Kroaten, das wussten wir schon, aber dann sind da ja noch ganz viele dazugekommen. Und jetzt ist ein Spezialvolk die Kosovo-Albaner.
Ja.
Das sind doch, sind das sozusagen erfundene Völker? Gibt es da irgendwie so einen Baukasten in dem Ethnonationalismus, nachdem ich mir dann so ein Volk zusammenbastel und dann den Staat für dieses Volk einfordern kann?
Es gibt im Prinzip kein Patentrezept. Es kommt sehr viel auf politische Umstände an. Wir haben also jetzt die Kosovo-Albaner, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Es gibt ja auch Albaner in Mazedonien. Es könnte ja sein, wenn sich der Kosovo sehr ethnonationalistisch entwickelt, wenn da radikale Kräfte Einfluss bekommen oder weiterhin ihren Einfluss verstärken, dass plötzlich Kosovo-Minderheiten, also Kosovo-Albanien Minderheiten in den Nachbarländern deklariert. Ebenso ist es passiert quasi durch diesen ganz neuen Staat Mazedonien, der entstanden ist durch den Zerfall Jugoslawien, wo ethnonationalistische Mazedonier gesagt haben, wir haben jetzt Minderheiten in Bulgarien und wir haben jetzt Minderheiten in Griechenland. Und das hat natürlich die Nachbarn auf den Plan gerufen. Es kann natürlich friedlich abgehen, aber es kann auch quasi wiederum zu einer neuen Kettenreaktion führen. Man muss sagen, der Kosovo unterscheidet sich in einer Hinsicht ganz stark von dem Bosnienkrieg und von der Vorgehensweise der europäischen Staaten im Bosnienkrieg. Kosovo war eigentlich der erste Fall, das war eine Lehre aus dem Bosnienkrieg, wo man gesagt hat, wir setzen euch ein für eure individuellen Menschenrechte, ohne unbedingt euch im Streben nach einem eigenen Nationalstaat zu unterstützen. Nun hat man aber das Ganze nur verzögert und nicht ganz gelöst, weil das ganze Paradigma des Ethnonationalismus geblieben ist, denn Südosteuropa ist weiterhin ganz stark verhaftet in diesem Prinzip.
Also was ich jetzt gelernt habe aus diesem Gespräch ist, wenn man einen Krieg anzetteln will, dann ist Ethnonationalismus auf alle Fälle ein gutes Rezept dafür.
Das hat sich so in Südosteuropa bewahrheitet, besonders dann, wenn es viele gemischte Landstriche gibt, wo die Bevölkerung sehr gemischt lebt und wo man eben nicht sagen kann, hier ist das Gebiet derjenigen, die zu der Ethnie gehören und da ziehen wir jetzt eine Grenze drumherum und hier ist dann jetzt der Staat. Und ich denke aber, dass der Bosnienkrieg eine gewisse Lehre gegeben hat und im Moment haben wir eine weniger aufgewühlte Region, sodass vielleicht die Unabhängigkeit des Kosovo nicht zu der neuen verschärften Kettenreaktion unbedingt führen muss, wie es in den 90er Jahren der Fall gewesen wäre.
Carsten Wieland, wir haben ihn in Kolumbien erreicht, wo er derzeit das Büro der Konrad-Adenauer-Stiftung leitet, das nur zur Erklärung der Leitungsqualität. Wir wissen jetzt also, dass es leider nicht so lustig wird mit der Verwirklichung des amerikanischen Plans von Entenhausen auf dem Balkan.